And I think I hate you. Your hair and your charm, your pricey, pricey
aber
cars, and the way
dich.
That you park. I think I hate
Charme.
You.
ich hasse dich von Nina Chuba ist es.
Yes, das ging echt fix.
Ah, yes.
Janita Mäuschen. Ey, wir haben uns heute ausgemacht, eine schnelle Folge zu machen, weil ich bin eigentlich nur dazwischen gequetscht. Dieser Podcast ist für Johnny einfach nur B-Seite. Wenn sein Leben ein Album wäre, wäre der Podcast auf der B-Seite.
Bevor du jetzt hier weiter Bullshit laberst, ne? Wir nehmen normalerweise immer mittwochs auf mittlerweile. Fast immer.
Das stimmt überhaupt nicht.
Natürlich stimmt.
Ich habe hier in meinem Kalender stehen einen wöchentlichen Termin Dienstag, den
aber
wir uns irgendwann
Realität
mal vor fünf
sagt,
Jahren aufgeschrieben haben.
Die Realität
haben.
Sagt, normalerweise Mittwoch, zumindest wenn wir uns nicht abgesprochen haben extra, gehe ich immer davon aus, dass wir mittwochs aufnehmen. Du Holz, ey. So, und ich habe hier schön Session heute. Und muss jetzt meinen ganzen Plan hier umdingsen wegen dir, du Holz.
Ich bin mal hier. Ich finde den Satz so schön. Wenn Johnnys Leben ein Album wäre, wäre der Podcast auf der B-Seite.
Schnauze, Alter. Auf gar keinen Fall. Lasst euch keinen Scheiß erzählen.
Tja, Leute, mir seid ihr halt wichtig. Ja, deswegen habe ich aufgetreten,
du Wichser.
Einen Termin zu finden. Ey, das wird eine tolle Folge, glaube ich, heute. Ich habe ein gutes Gefühl, Janita. Das wird toll.
Nee, richtig gute Laune habe ich. Richtig gute Laune habe ich.
Ja. Ey, die Lieben, hier so kleins für euch. Bis gleich. Ja,
rein da. Urkeil. Guck rein,
warte, Johnny Mäuschen. Was geht ab?
Na, du Arschloch.
Nein. Nee, alles weißt du, heute bringt mich Johnny echt auf die Palme. Es hat schon heute Morgen ging es schon los. Mit wer soll deinen nächsten Song mischen? Hab ich extra jemanden angehauen. Dann sagt er halt, stopp, Planänderung, doch jemand anders. Dann war das zweite. Was waren da noch? Es gab ein paar solcher Momente heute, wo du einfach ja und nein. Ach so, wir sollten heute eigentlich zu dritt aufnehmen.
Ja,
mit
das
deinem
war dann zwischendurch.
Co-Producer Benny, lieben Gruß.
Das ist
und dann hast du gesagt, nee, doch nicht.
Ja, aber das
doch
war
nur zu zweit. Und ich habe schon eine Hookline extra rausgesucht.
Das war zwischendurch die Idee,
komm,
um das Session-Problem zu lösen. Aber das wäre jetzt, glaube ich, noch komplizierter gewesen, uns spontan eine Folge zu dritt aus dem Arsch zu ziehen. Nee, deswegen, ja, also Freunde, heute, wir hatten ein bisschen terminliche Probleme, da wir, wie gesagt, also der Erfahrung nach normalerweise mittwochs aufnehmen, aber das ging jetzt scheinbar nicht und bei mir war es heute eigentlich nicht so optimal, aber das kriegen wir jetzt auch hin. Genau. Und ja, mit dem Mixen, das ist halt so eine Sache. Ne? Ich habe das so wahrgenommen, als könnte der andere nicht. Genau, aber das klären
ja,
wir noch.
Ja, ist doch
das
gut.
Klären wir noch.
Es ist doch auch alles deine Entscheidung, ist doch alles okay. Und dann hieß es, ist ja jetzt nicht so, als wären das nur die einzigen zwei Situationen. Wie erst hieß es um 17 Uhr, nee, um 18 Uhr, dann hieß es um 19 Uhr, jetzt hieß es dann doch wieder um 18 Uhr so, dass ich jetzt einfach schnell durch die Kälte gerannt bin. Im Studio ist nichts vorbereitet, hier ist einfach minus 2 Grad draußen, genauso wie draußen, hier ist die Temperatur inside. Während ich spreche, sehe ich meinen Atem.
Was verdient?
Weißt du,
was, du siehst deinen Atem.
Ich sehe meinen Atem, während ich Podcast aufnehme. Ist wie wenn du jetzt sagen würdest, komm, mittwochs um 18.30 Uhr bei minus 2 Grad, nee, lass mal einen Podcast draußen machen. Das ist eine gute Idee. Ich sitze einfach hier mit Münze und Handschuhen und einer großen Tasse Tee, habe ich mir jetzt noch auf die Schnelle gemacht.
Das ist doch gut.
Das ach du gut. Schande. Und ich bin sowieso schon ein bisschen krank, ey. Die Woche hat nicht gut angefangen für mich.
Echt? Ja, erzähl doch mal, wie war deine Woche, mein Lieber?
Ja, die Woche geht ja quasi seit gestern. Das ist nämlich auch so ein Ding, wenn wir dienstags erst aufnehmen, Johnny, da haben wir nicht viel zu berichten. Ja, also keine Ahnung, ich fühle mich einfach, kennst du das, wenn man krank ist, dann hat man so einen inneren Glühkern.
Ja, ja, voll.
Kennst du das?
Voll, auf jeden Fall.
Das kotzt mich so an, dieses Gefühl, dieses innere, bah, das ist so ekelhaft.
Wenn es von innen heraus
läuft die Nase einen wie Sau
anschwitzt.
Yo, das stimmt. Und ich war heute in der Schule und die Kinder sind auch so, die kennen ja nichts, ne?
Ja, ja.
Die sagen dann auch so, die fragen mich, welche Farbe mein Sabba hat, der aus meiner Nase kommt, weil das hätte auch was zu bedeuten und das ist wirklich absolut, die Kinder kennen da überhaupt gar nichts. Ja, die sind so schmerzlos, weil ich glaube, die Eltern gehen auch so schmerzlos mit denen um. War das bei dir früher auch so?
Woran das liegt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind Kinder generell, glaube ich, sehr, erstens hemmungslos und zweitens sehr gnadenlos.
Ja, das stimmt allerdings.
Ja, also da kennen die nichts. Ne? Wenn denen irgendwie auch auffällt, dass du heute ein bisschen am Schwächeln bist, da gehen die voll rein. Kannst aber wissen, ey. Voll ja, rein gehen die da.
Das stimmt allerdings.
Ja.
Ja, ey, es war viel geplant für die Woche und ich weiß jetzt nicht, was alles da stattfinden kann von oder nicht. Ehrlich gesagt, mal gucken. Ich bin gespannt.
Ja.
Aber ansonsten war meine Woche eigentlich ganz geil.
Ja, sehr, sehr schön.
Ich habe viel geplant, viel gemacht, auch ein bisschen Musik gemacht. Ein, zwei Projekte noch beendet. Und für mich eigentlich sonst so Workload-mäßig ganz gut. Es musste natürlich jetzt auch dadurch, kennst du, wenn immer wenn viel Arbeit ist, leidet so alles andere darunter.
Ja, total.
So die Ordnung zum Beispiel hier im Studio, Alter, was vor mir für ein Kabelsalat ist, das glaubst du gar nicht. Mir graut's jetzt schon irgendwie eine halbe Stunde Lebenszeit zu investieren, bis ich diese ganzen Kabel wieder auseinandergefiebelt habe.
Aber ist das nicht in jedem guten Studio so?
Also bist nee, du, eben nicht, Johnny.
Hey, also in jedem Studio, in dem ich bis jetzt war, das belebt ist und wo gearbeitet wird, gibt's Kabelsalat und Kabelchaos.
Never. In richtig guten Studios gibt es einfach so wirklich ein Kabelmanagement. Das ist einfach hier. Wie ein gutes, das funktioniert wie, das ist einfach so clean. Das finde ich so geil. Es gibt auch so eine YouTube-Musikserie, Colors heißt es oder so. Kennst du das? Wo so verschiedene Künstler einfach nur so in so einer Hohlkehle stehen mit so einfarbigen Hintergründen. Und da ist auch alles immer so clean und das Kabelmanagement ist einfach wirklich.
Ach so, wo das Mikro einfach von oben runterhängt. Ist es das?
Genau, oder wenn so eine ganze Band spielt, zum Beispiel Parcels haben da mal gespielt, so eine geile Indie-Rock-Funk-Band.
Ja.
Und die haben da gespielt und das Kabelmanagement war einfach so clean. Die Kabel haben einfach null gestört, sondern es war einfach so, wo du richtig merkst, ey, selbst da hat jemand drauf aufgepasst, dass einfach alles richtig geil aussieht.
Ja, das
finde ich richtig geil.
Das stimmt schon. Das ist dann meistens dann da so, wo, wenn die so viele Mikros haben, dass die einfach alles fest verbauen können.
Ja, genau.
Dann geht sowas.
Das stimmt schon. Ey, wie läuft's mit der Session, Johnny? Wie war denn deine Woche?
Ja, soweit gut. Wir sind im Endprozess der nächsten Single. Da bist du ja auch maßgeblich beteiligt. Genau, Cover am Ausarbeiten, Produktion fertigstellen, sowas halt alles dazu gehört. Und parallel versuche ich ja immer am Anfang des Jahres relativ viel zu schreiben. Wir haben uns ja auch schon zweimal gesehen zum Schreiben.
Das stimmt allerdings.
Genau, und versuche da einfach so viele neue Musik wie möglich zu kreieren. Weil den Rest des Jahres habe ich die Erfahrung gemacht, dass man dann immer relativ eingespannt ist. Und irgendwie da dann wenig Platz so zwischendurch für Writing ist, weil man am Releasen ist oder am Touren oder was auch immer.
Ja.
Genau, deswegen bin ich da relativ viel gerade mit beschäftigt und genieße es auch sehr. Ich habe wieder total Bock, neue Kunst zu machen. Irgendwie mit der letzten EP ist ja dann auch so eine Zeit zu Ende gegangen und jetzt gucke ich gerade, wie in welche Richtung es irgendwie gehen kann und geht. Und ich glaube aber
Johnny, du hast heute auf Instagram gepostet und gefragt, um was der neue Song so gehen soll. Nimmst du dir da wirklich Vorschläge an oder ist es einfach nur so ein Timefiller für dein Social Media?
Also wenn was Geiles dabei ist, klar, schon. Ist halt selten der Fall. aber also grundsätzlich ernst nehmen tue ich das natürlich schon. Also wenn mich davon
was inspiriert. Ich habe nämlich einen guten Vorschlag geliefert. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast.
Krabbenbabys, habe ich gesehen. Danke dir.
Ja. Das finde ich eigentlich ganz geil. Wie wäre es, wenn du mal einen Song machst, einfach nur von so Vorschlägen, von so Wörtern, von Leuten, die dir geschickt werden.
Ich weiß nicht,
zusammenhangslos.
Ich weiß nicht, wie der sich anhören soll. Aber...
Keine Ahnung, man kann ja einfach Stichwörter in einen Song verbauen.
Wir können einen Song über Krabbenbabys beschreiben und den dann an SpongeBob verkaufen. Gibt es SpongeBob eigentlich noch?
Also SpongeBob gibt's glaube ich, nicht mehr, soweit ich weiß.
Echt?
Ich glaube, die haben irgendwann sind die fertig geworden. Ach, aber SpongeBob ist auch. SpongeBob Schwammkopf ist eine überraschend sozialkritische Serie, wenn man die als Erwachsener guckt.
Ist das so? Ich habe die ehrlich gesagt weder als Kind noch als Erwachsener geguckt.
Ist eine tierische Serie, kann ich nur empfehlen. Da wird alles angesprochen, Alter. Krass. Es gibt den Kapitalismus durch Mr. Krabs. Es gibt so den übelsten Sozialneid durch diesen Plankton. Dann gibt's einfach dieses naive, freundliche, keiner weiß, ob er queer ist oder nicht, SpongeBob-mäßig. SpongeBob und Patrick führen so eine eigenartige Beziehung. Es gibt so diesen konservativen Strang durch Thaddäus. Es gibt aber auch einfach den totalen Oberfeminismus durch Sandy, dieses unter Wasser lebende Eichhörnchen in der Glaskuppel. Das ist wirklich absolut krank, wenn man das so als Erwachsener guckt mit so einem kleinen künstlerisch-sozialkritischen Hintergrund, ist es wirklich richtig witzig.
Okay.
Wie viel da auch einfach gemacht wurde.
Wahnsinn, da muss ich ja tatsächlich mal reinchecken. Aber ich bin halt wirklich überhaupt.
Ja, mach mal, das ist wirklich auch unabhängig davon, dass die künstlerisch, glaube ich, ganz geil gemacht sind, ist es auch wirklich einfach witzig. Ist wirklich einfach lustig.
Okay.
Weißchen. Ja, ich habe aber noch eine kleine Frage an dich. Ich habe nämlich heute in dein Social Media geguckt und wollte dich auch nochmal fragen, was ging da eigentlich letzte Woche schon wieder ab bei euch da drüben?
Hör mal auf. Du meinst dieses Studio?
Wir sind ja jetzt JIT-Podcast oder werden es wahrscheinlich. Und ja. da muss ich mal erfragen, was da in der evangelischen Ecke da los ist.
In der evangelischen Ecke, was da los ist. Ja, viel. Willst du jetzt wirklich dieses Thema hier aufmachen? Okay, alles klar, Rainer.
Naja, ich will ja nur, das ist ja nur der Anfang der Folge, Leute. Ich will ja nur ganz kurz, ich muss mich ja updaten.
Nee, ist richtig. Ja, also tatsächlich, großes Thema. Letzte Woche war die Forumstudie der evangelischen Kirche, beziehungsweise die Ergebnisvorstellung der Forumstudie. Und das ist eine Studie, die die evangelische Kirche auf sexuelle Gewalt Vorfälle untersucht und recherchiert hat. Und letzten Donnerstag sind da die Ergebnisse vorgestellt worden. Und ich sag mal so, die Ergebnisse sind verheerend. Leider. Es ist ein ähnliches, muss man eigentlich so sagen, ähnliches Ausmaß wie in der katholischen Kirche. Ja, und es ist einfach klar geworden, das kann man auch nicht schönreden, dass systematisch da einfach ziemlich große Lücken waren und nach wie vor sind für TäterInnen, hauptsächlich Täter, also ich glaube 98% der Täter sind männlich. Ja, es war Kirche einfach ein sehr, sehr einfaches Feld, um da sein Unwesen zu treiben, durch verschiedene Faktoren, die alle nicht böswillig, außer von den Tätern natürlich selber irgendwie gemeint waren, aber lange nicht auf dem Schirm gewesen sind. Und das hat schon gute reingescheppert und wehgetan, sich das anzuhören und anzugucken. Wenn man gerade wie ich irgendwie in Kirche aufgewachsen ist und da sehr positives Bild von hat und sehr viel von mitgenommen hat und auch ganz viele andere kennt, die da ganz, ganz positive Erinnerungen und Erlebnisse mit verbinden. Aber das ist natürlich saumäßig schlimm, wenn du eine Zahl vorn Latz geknallt bekommst, dass Hochrechnungen zufolge, weil die Kirche es einfach nicht gebacken bekommen hat, die ganzen Personalakten bereitzustellen, was natürlich auch ein Riesenuffriss ist, ist klar, aber das hätte einem ja irgendwie bewusst sein können. Aber dann anhand der Stichprobe an Personalakten, die sie bekommen haben, haben sie dann mal so ein bisschen hochgerechnet. Und da geht es dann um irgendwie 9.000 bis 10.000 Fälle seit 1947 oder so. Und das ist halt Wahnsinn. Hinter jeder einzelnen Zahl steckt ein maßgeblich mindestens mal krass negativ beeinflusstes bis hin zu komplett zerstörtes Leben und Biografie eines Menschen. So, ne?
Ja. Wahnsinn, ey. Ich habe nur ganz kurz in die Studie reingeschaut. Und war ja dann, die sind eigentlich zu der Grundthese gekommen, dass es ja, also fand ich schon wieder einen weirden Satz, ey, dass es überall, wo es ein Machtgefälle gibt, dass es natürlich Potenzial für Missbrauch gibt.
Ja.
Was das irgendwie, das klingt in meinen Ohren so ein bisschen relativierend tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Das ist so, Ja, wir wissen, bei uns gibt's sind schlimme Sachen passiert, aber es kann ja überall passieren, so.
Na gut, die Studie ist ja nicht von der evangelischen Kirche selbst.
Ich weiß, deswegen, es war einfach nur Kritik an der Studie, dass ich dann so gedacht, okay, beziehungsweise an den Sachen, die ich da jetzt davon mitbekommen habe. Ich bin bei so Studien immer so ein Fazitleser. Gebe ich ehrlich zu. Hm. Und das ist aber trotzdem eine interessante These, finde ich. Und aufgrund dessen dachte ich, habe ich auch die Hookline gewählt. Ich hasse dich von Nina Chuba. Nicht, dass ich jetzt die Kirche an sich hassen würde, aber ich glaube, dass das schlägt so ein bisschen die Kerbe ein für diese Woche. Und ich stelle die These auf, oder ich frage dich, du bist ja da mehr in der Bubble drin als ich, gäbe es eine Möglichkeit, Institution Kirche ein bisschen zu demokratisieren? Also das heißt, man kommt weg von diesen Hierarchien, Priester und keine Ahnung was?
Naja, das ist komplett so. Das ist so. Also die Gemeinde wählt einen Kirchenvorstand und der Kirchenvorstand wählt einen neuen Pfarrer aus, wenn es einen neuen Pfarrer oder Pfarrerin geben soll. Das ist komplett durchdemokratisiert, aber das ist, glaube ich, auch nicht das Problem. Sondern es ist vielmehr das Problem, dass, und da würde ich auch diesem Satz zustimmen, dass überall, wo ein Machtgefälle herrscht, also genauso ja in Sportvereinen, Trainer und im Jugendbereich zumindest irgendwie Jugendliche, die trainiert werden oder, keine Ahnung, in anderen Vereinen, in Unternehmen, wo Chefs und Chefinnen gegenüber ihren Angestellten, das sind alles Machtgefälle, die das Potenzial birgen, ausgenutzt zu werden, und in Kirche gibt es nun mal viele solcher beziehungsbasierten Machtgefälle. Und nicht beziehungsbasierten Machtgefälle im Sinne von romantischer Natur, sondern einfach, da wird eine Arbeit geleistet, die ganz viel von der Beziehung, die die Menschen untereinander haben, und dass die gut sind, diese Beziehungen, und tiefgreifend und so, dass es eine Arbeit ist, die ganz maßgeblich davon abhängt, und das ist natürlich ein riesen Nährboden für Menschen, die das auch ausnutzen wollen. Das heißt, ist ja auch aus dieser Studie hervorgehend, dass bewusst Menschen, die böse Absichten haben, sich solche Umfelder auch suchen, um eben ihr Unwesen zu treiben, weil sie das ja brauchen. Also ne, wo sie diese Beziehung erstmal aufbauen können, um sie dann im Endeffekt für ihre abgründigen Zwecke irgendwie zu missbrauchen. So. Ja, und ich sag mal so, das ist für mich schon auch ein wichtiger Punkt, das festzuhalten, und das soll keine Relativierung sein. Die Kirche muss da ganz viel ändern und sich da echt auf den Hosenboden setzen und Verantwortung übernehmen und vor allem das alles nicht im Sinne von sich selber, sondern im Sinne der Betroffenen durchführen. Aber wichtig ist trotzdem festzuhalten, dass das Ganze im Ursprung kein Kirchenproblem ist, sondern einfach nur durch das, was halt in Kirche passiert, total begünstigt wird. Und das ist ein Problem. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also es ist ja klar, dass Missbrauch auch woanders passiert. Das ist natürlich so.
Ja, also die meisten Missbrauchsfälle trotzdem, zum Beispiel, passieren in Familien selber. Die allermeisten. Genau, so, ne? Und das ist halt, das ist schon auch eine Frage, die ich mir stelle. Wie kann man kirchliche Strukturen und das System so verändern, dass einerseits diese beziehungsbasierte Arbeit trotzdem möglich ist, weil da unfassbar viele Menschen krass von profitieren und es super schade wäre, wenn das jetzt durch so eine Scheiße, die da rauskommt, sozusagen komplett platt gemacht werden würde, weil man Angst hat, da Fehler zu machen. Wie kann man das verhindern, dass das passiert, aber trotzdem das Ganze ein Schutzraum ist, wo Menschen sicher sind vor sowas? Das wird ein Riesenthema sein.
Ja, aber das ist ja die spannende Diskussion ist ja quasi da jetzt lösungsorientiert vielleicht mal anzusetzen und zu sagen, mit Durchdemokratisierung meine ich ja auch gar nicht so dieses Konzept, was jetzt ist, dass der Vorstand quasi jemanden beruft und der Vorstand wird aber gewählt und so, sondern ich meine ja eher das, was du ansprichst, wie kann man das verhindern und wie kann diese seelsorgerische Arbeit trotzdem weiter stattfinden, geht ja eigentlich nur durch eine Beziehung auf Augenhöhe. Und sobald da, wie in der Studie auch beschrieben, ein Machtgefälle da ist, geht das halt nicht. Also dann würde ich ganz klar sagen, dann ist der Job zum Beispiel eines Priesters oder eines Pfarrers halt nicht die Seelsorge, sondern vielleicht einfach den ethischen Kompass für die Gemeinde auszurichten. Oder da lassen sich aber auch von der Demokratie abgeleitet quasi Lösungsansätze finden, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Gemeindeparlament oder was weiß ich,
gibt's auch schon.
Eine begrenzte Amtszeit für Priesterinnen und Priester.
Gibt's auch schon.
Weißt du, da muss man, glaube ich.
Das ist alles schon.
Ja,
da.
Nee, es ist. Das, ja, aber da muss man ja quasi gucken, wie man da mit solchen Leuten umgeht. Trotzdem, auch wenn man ein Gemeindeparlament wählt oder wenn man mit einem Priester spricht, so, dann ist dieses Gefälle halt da und da muss man halt gucken, wie kann man das irgendwie ausgleichen. Weil im Prinzip trauen sich ja dann die Betroffenen auch nicht darüber zu sprechen, eben weil sie das Gefühl haben, ich bin ja sowieso machtlos.
Genau, und ich glaube, das ist
irgendwie bekämpfen.
Ich glaube auch, das ist vielmehr das Problem. Man wird wahrscheinlich, und das ist jetzt gefährliches Halbwissen, bitte nicht drauf festnageln, aber ich glaube nicht, dass man grundsätzlich verhindern kann, dass so etwas, dass solche Menschen in Kirche versuchen, das auszunutzen. Ich glaube, das wird man nicht, zumindest nicht gänzlich verhindern können. Man kann nur versuchen, solche Systeme zu implementieren, die vorbeugend so eine Art Frühwarnsystem irgendwie darstellen und vor allem, dass Betroffene sehr frühzeitig Anlaufstellen haben, wo sie sich hinwenden können, wo sie keine Angst haben müssen, dass das irgendwie mit der Kirche, in der sie sind oder so, was zu tun hat. Also dass es unabhängige Anlaufstellen gibt für Menschen, die sich da in irgendeiner Form ausgenutzt fühlen. Das Ganze hat ja auch einen Weg, so, ne? Wobei das auch schon wieder nicht funktioniert, wenn es um Kinder geht, leider. Weil Kinder ja da, die wissen ja gar nicht, was ihnen da passiert, oft. Und das ist so ein bisschen das Schlimme, so, ne? Also es, ja, du merkst, ich ringe auch so ein bisschen nach Worten, weil das so ein ganz, ganz schlimmer Zwiespalt ist. So einerseits, ja, muss man jetzt einfach, ist einfach die Zeit, ist wahrscheinlich auch noch gar nicht darum, dafür Lösungen zu finden, sondern erstmal mit den Betroffenen respektvoll umzugehen und denen zuzuhören, deren Geschichten erstmal so stehen zu lassen, ihnen vor allem zu glauben. Ich glaube, das ist auch ein ganz Riesenthema gewesen in den letzten Jahrzehnten, dass dieser Wohlfühlort Kirche sozusagen so unbewusst teilweise auch geschützt wurde und so nach dem Motto, ja, du kannst doch jetzt mal langsam auch vergeben und so, so ein Quatsch halt, ne? Um sozusagen diesen Schutzraum Kirche irgendwie zu schützen. Und da ist natürlich das Prinzip der Vergebung oder so total falsch angewandt. Und ja, also einfach erstmal auf die Betroffenen zu hören und so, ey, was braucht ihr, damit diese Wunde ein bisschen Heilung finden kann, wenn überhaupt. Und dann im zweiten Schritt daran zu gehen, okay, was müssen wir jetzt verändern, damit das, was passiert ist, was super scheiße ist, super schlimm ist, nicht nochmal in dem Umfang vor allem passiert. Man wird es wahrscheinlich leider nicht ganz ausmerzen können. Ja, es wird spannend werden, sagen wir es mal so.
Aber ist für dich Kirche noch ein Schutzraum?
Für mich total. Aber ich bin auch
Also im Allgemeinen nicht ist für dich konkret, sondern würdest du Kirche noch als Schutzraum bezeichnen nach der Studie?
Ja, 100%. Also alleine schon wegen dem Anspruch, den Kirche an sich selber hat und haben sollte. Schutzraum für jeden Einzelnen zu sein. Und dass sie das offensichtlich nicht geschafft hat, ist super schlimm. Aber an diesem Anspruch muss man ja arbeiten. Also weil sonst, das ist für mich eine der ganz großen Aufgaben von Kirche, dass da jeder ein Zuhause hat, der will. Und jeder einen Schutzraum haben kann, der will. Und gleichzeitig gibt es offensichtlich Strukturen, weil Schutzräume leben ja auch ganz viel von guter Stimmung und einer Wohlfühlatmosphäre. Und ich kann mir vorstellen, dass dadurch auch ganz viel von diesem, ja, wir müssen jetzt diesen Frieden und diese Wohlfühlatmosphäre bewahren, indem wir keine Konflikte irgendwie zulassen. Und so, und dadurch ist so eine Konfliktscheuheit irgendwie entstanden. Die ist natürlich perfekt für einen Täter an der Stelle, weil sich dadurch diese Räume, die sich da in Kirche auftun, diese Konflikte nicht leisten wollen, beziehungsweise nicht leisten können. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt.
Ja, weil aber eben auch, also Kirche ist ja ein schmelzendes Glied der Gesellschaft, quasi. Euch laufen ja quasi auch so ein bisschen die Mitglieder weg.
Ja, momentan. Und zu Recht gerade. Also zu Recht.
Und ich glaube, da ist von offizieller Seite auf jeden Fall die Furcht, dass wenn man da Konflikte schürt und die ganzen Probleme der Vergangenheit quasi nochmal aufrührt, dass es da Schwierigkeiten gäbe mit
der Institution an sich. Der Wille, so an dieses Problem ranzugehen, ist, finde ich, schon da von der Kirche, weil sie haben diese Studie selber in Auftrag gegeben und dann muss man auch sagen, mehr schlecht als recht zwar umgesetzt, aber sie haben sie zumindest in Auftrag gegeben und damit den Willen schon gezeigt. Und ich finde, den zeigen sie auch immer noch. Aber der Umgang ist halt teilweise unerträglich. Also super ungeschult und super, ja, also einfach nicht gut. Und das muss sich die Kirche sagen lassen. So, das ist halt, geht gar nicht. Und es wird immer noch nicht auf die Betroffenen gehört. Und sie sozusagen als Experten zu Wort kommen gelassen. Und das kann halt nicht, es kann nicht sein. So, und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn uns die Mitglieder wegrennen. Das ist einfach so. Aber das, da dem zuzusehen, tut natürlich jemandem wie mir, der in der Kirche aufgewachsen ist und das sehr, sehr, und das als sehr positiv empfunden hat, tut mir natürlich weh. Das ist ja logisch.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses perfekte Bild vielleicht deiner Kindheit, so ein bisschen zum was heißt bröckeln. Man weiß ja, dass es vorher, also ich glaube, ich halte dich für reflektiert genug, vorher schon zu wissen, dass die Kirche jetzt kein perfekter Ort ist. Aber dass da so mit einem großen Stein nochmal drauf geworfen wird, das glaube ich dir, dass es nicht sehr angenehm ist für dich.
Ja, und weißt du, also gewundert hat mich das Ergebnis überhaupt nicht. Es war trotzdem nochmal krass zu sehen, okay, ja, heftig. Und jetzt geht's halt einfach darum, das wieder aufzubauen und besser zu machen und vor allem sicherer zu machen für Menschen, weil es war offensichtlich nicht für alle sicher und das darf nicht sein in der Kirche, für die ich mich auch einsetzen will. Ja, und auf der, weißt du, was auch ein Riesenthema ist, dass die Kirche so lange so getan hat, als wäre sie perfekt. Weißt du?
Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Selbstbild, auch von vielen, auch konservativeren Leuten in der Kirche, dass die Kirche immer noch für das, für die alten Werte und das Gute quasi in der Gesellschaft steht und dann von.
Ja, wobei das ja gar nicht so ist. Also ich habe selten so eine progressive Kirche wie die evangelische gesehen. Also ich würde sagen, die evangelische Kirche ist, also vertritt genau die Werte, die du auch vertrittst, in ganz vielen Hinsichten oder wie ich sie vertrete. Also darum geht es geht gar nicht um Progressivität und Konservativität, sondern es geht generell darum, sich nicht einzugestehen, dass so etwas in den eigenen Reihen passiert, weil dann wäre diese Sensibilität, jetzt habe ich auch Wortsalat, dafür viel größer gewesen und dann wäre das so in dem Umfang nicht passiert. Weißt du, dafür, es gibt andere,
ja,
andere,
aber ich glaube, Räume in Gesellschaft, dieser, wie das halt, hat ja auch was mit einer Arroganz zu tun.
Ja, ja, voll, absolut. Absolut.
Weißt du, und das muss man sich anhängen, diese Arroganz, man hat von dieser Kirche als Institution einfach so ein, also die Leute, die darauf stehen, ne, die haben davon so ein idealistisches Bild und so ein absolut perfektes, in sich geschlossenes Weltbild, dass sowas natürlich überhaupt gar keinen Platz darin hat. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass die absolute Basis, auf dem das alles beruht, nämlich Glauben und Gott, und so die Perfektion in sich ist. So, da hat natürlich sowas absolut Dunkles wie Kindeswohlgefährdung oder Misshandlung absolut keinen Raum in diesem Weltbild. Und dass es aber trotzdem stattfindet, das müssen sich Leute auch einfach mal eingestehen, dass natürlich solche Sachen wie keine Ahnung, häusliche Gewalt auch im kirchlichen Kontext stattfindet, das müssen sich Leute auch eingestehen. Nur weil man das ignoriert, heißt es ja nicht, dass es nicht stattfindet.
Ja, absolut richtig. Deswegen so. Ist es kein
geschlossenes Und genau dasselbe, Weltbild, das ist ja dasselbe Argument, wie die Leute damals gesagt haben, dass es früher gab es weniger Homosexuelle. Auch die Woche erst gehört das Argument, wo ich mir dachte, nee, auf Bullshit. Jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht. Früher hat man die einfach nicht gesehen, weil sie es nicht gezeigt haben. So, aber die Anzahl beziehungsweise das Verhältnis blieb ja wahrscheinlich trotzdem ähnlich zu dem, was wir heute haben. Sowas nervt mich halt einfach so. Und das finde ich auch, ist im Kontext Schule übrigens genau dasselbe, dass man Dinge einfach wegignoriert. So, von wegen, man steckt den Kopf in den Sand und dann ist es alles nicht da. Aber die Probleme gibt's ja trotzdem, auch wenn du sie nicht benennen möchtest.
Ja, das, voll. Es also muss ich glaube, das sage ich ja auch. Ich weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast, aber deswegen sage ich das ja auch nochmal dazu. Leute, lasst uns nicht den Opfern, die an anderer Stelle oder den Betroffenen, die an anderer Stelle dieses Leid erfahren, ungerecht werden, indem wir sagen, das ist ein reines Kirchenproblem, sondern es ist ein generelles Problem, was wir in der Gesellschaft haben, und in Kirche wird es halt als große Institution besonders deutlich. Und das macht die Verantwortung, die Kirche an der Stelle hat, überhaupt nicht geringer. Aber wenn wir jetzt sagen, ja, das ist ein Kirchenproblem, dann werden wir den Betroffenen, die zum Beispiel von ihrem Turntrainer oder was auch immer, von dem Grundschullehrer, der Grundschullehrerin irgendwie missbräuchlich behandelt wurden, nicht gerecht. Also, und das ist halt, also das Ding ist halt, ne, ich glaube, durch diesen hohen moralischen, dieses hohe moralische Ross, auf das man sich selber sozusagen gesetzt hat, ist jetzt halt die Fallhöhe viel größer. Also niemand erwartet in einer städtischen Jugendarbeit, dass das da alles immer super clean abläuft. Das würde niemanden wundern, wenn da irgendwas in der Richtung rauskommt. Das wäre trotzdem schlimm und Leute würden sich aufregen darüber, aber es wäre nicht so ein ach krass Moment. Und das war halt ist in der Kirche so. Und dass das der Kirche jetzt auf die Füße fällt, hat sie vollkommen verdient. Kann man gar nicht anders sagen.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Genau, und ich glaube, die Grundlösung dafür wäre einfach, Augenhöhe zu schaffen. Zu gucken, wie kann man noch mehr Entscheidungen durch auf die breite Masse verteilen. Wie kann man, das meine ich mit demokratisieren, gar nicht die Institutionen an sich, sondern wie kann man einfach die Verantwortung und diese Macht letztendlich auf mehrere Schulter verteilen, sodass jeder weniger davon hat, anstatt das so auf ein paar Personen zu bündeln. Natürlich gibt's immer engagiertere Leute in der Kirche, in der Gemeinde oder auch in sonst gesellschaftlich, als es vielleicht andere sind. Aber trotzdem muss man da gucken, wie man Augenhöhe behält und den anderen nicht auch noch dieses Instrument zur Verfügung stellt, sondern einfach sagt, okay, pass auf, hier in unserer Gemeinde, wenn du Bock hast, dann komm mit uns. Aber wenn wir sind alle auf jeden Fall auf einer Ebene. Und füllen vielleicht verschiedene Leute verschiedene Funktionen aus in einer Gemeinde, aber im Prinzip geht es nicht darum, dass hier einer irgendwie mehr oder weniger Zutritt zu irgendwelchen Bereichen hat, jetzt im übertragenen Sinne, und die anderen dafür ausgeschlossen werden. Ich glaube, das ist der Key Moment. Und natürlich sich außerhalb der Kirche auch Dinge zu suchen, wo man, also andere Schutzräume auch zu suchen. Auch als Familie, auch als Erwachsener, auch als Kind, als Jugendlicher, sich andere Schutzräume außer der Kirche und auch außer dem Sportverein oder so. Es gibt so viele tolle Anlaufstellen, ey. So viele Dinge, die man auch machen kann. Konzentriert euch nicht immer nur auf eine Sache. Das sage ich meinen Kindern in der Schule auch immer. Das ist so ein falsches Bild, zu glauben, man muss heutzutage einfach eine Sache den Rest seines Lebens als absolute Leidenschaft durchziehen.
Ja, wobei,
Mensch kann so viele,
wobei dieses,
so viele Dinge einfach.
Dieses Potenzial, dass man da irgendwo unter die Räder kommt, besteht ja überall. Also überall, wo vor allem Ältere zu Jüngeren erstens Kontakt haben und zweitens dann auch noch eine gute Beziehung. Das kann ja auch total ungefährlich und total gesund sein. Also weißt du, es kann ja total in Jungschars zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, sagt es dir was? Also so wie Pfadfinder. Nee. Pfadfindergruppen.
Ach so.
Ne? Es ist eigentlich das Gleiche, nur von der Kirche. Es macht ja total Sinn, dass du Gruppen hast, in denen es auch Ältere gibt, an denen sich Jüngere orientieren können und so. Aber natürlich gibt es dann da die Gefahr, wenn der Ältere, der oder die Ältere, nicht verantwortungsvoll mit dieser Beziehung umgeht, dass diese Beziehung, die ja durch das Alter schon per se ein Machtgefälle hat, dass dieses Machtgefälle ausgenutzt wird. Das gibt's in Kirche, in Pfadfindergruppen, in keine Ahnung wo. Und deswegen, ich glaube, das hat gar nicht so viel mit diesen Schutzräumen woanders suchen zu tun, sondern also auf Kirche.
Na doch,
auf Kirche
ich glaube, das ist ein großer Teil, Johnny. Da muss,
glaube ich, so, dass Kirche einfach dafür sorgen muss, dass es unabhängige, kirchenunabhängige Anlaufstellen gibt, die man im Zweifelsfall aufsuchen kann, wenn sowas passiert.
Ja, das auch. Und das meine ich. Ich glaube auch nicht, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, man kann beides tun, den Opfern auf jeden Fall Raum lassen und Wort geben und eine Bühne geben und gleichzeitig zu gucken, was sind die Lösungen. Und ich glaube auch, alles Sachen, die müssen parallel passieren, weil ich glaube, ein guter, gesunder Mensch baut sich verschiedene emotionale Anlaufstellen in seinem Leben auf und das sind alles Teil seiner Selbsterfüllung. So, weißt
du?
Und ich glaube nicht, dass
man nur von
wenn man sich nur auf Kirche konzentriert. Ja, das ist das absolut Schlimmste. Und wenn dir dann da was passiert, hast du keine andere Anlaufstelle, an die du dich wenden kannst.
Da habe ich dich
das
falsch
Gefühl
verstanden.
Hast, dich öffnen zu können.
Da habe ich dich falsch verstanden, ja.
Weißt du? Und ich glaube wirklich, bei aller Liebe, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, sich verschiedene Orte und Rückzugsorte in seiner Freizeit für seine Persönlichkeit aufzubauen, Dinge kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, zu wissen, wenn mir etwas Schlimmes passiert, dass nicht jeder Mensch ist so.
Ja.
Weißt du? Und ich kann mich an Leute wenden und ich habe verschiedene Anlaufstellen. Ich glaube, das ist total wichtig für einen jungen Menschen, ohne jetzt die Verantwortung auf die Betroffenen zu wälzen. Aber es ist wichtig, den Leuten das bewusst zu machen, schon in jungen Jahren. Ey, ihr müsst euch in jungen Jahren schon selber Selbstverantwortung zeigen und euch einfach erfüllen. Macht einfach das, auf was ihr Bock habt. Und das in verschiedenen Stellen mit verschiedenen Leuten. Und das ist ja alles Teil des Sozialisierungsprozesses. Unabhängig davon haben Institutionen wie die Kirche eine riesige Verantwortung, all diese Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, einfach parallel stattfinden zu lassen. Jetzt, wie der Mensch halt so ist, in der Reihenfolge zu denken, bringt absolut niemanden was, weil in dieser Zeit passieren 1000 schlimme Dinge.
Nee, das meine ich aber auch nicht. Ich meine aber auch vielmehr, dass man die Betroffenen in dem Sinne ernst nimmt, indem man sie fragt. Weißt du, es können jetzt tausende Gremien gebildet werden, wie man jetzt dieses Problem löst und da sitzt kein einziger Betroffener drin oder Betroffene. Und das wäre natürlich fatal. Und das ist aber so oft passiert in der Vergangenheit. Es wurde dann gesagt, ja, wir übernehmen Verantwortung und wir hören euch ja zu. Und dann sitzt aber keiner von denen in diesen Gremien, die tatsächlich versuchen, das Problem zu lösen, obwohl die ganzen ExpertInnen ja da sind. Und das hat der Sprecher vom Beteiligungsforum, also die sind sozusagen ein Forum, das die Studie mitbegleitet hat und vor allem aus Betroffenen besteht oder bestand, so wie ich das verstanden habe. Der hat da einen ganz klugen Satz gesagt, wenn ihr zu dämlich seid, das Problem selbst zu lösen, fragt uns, wir sind die ExpertInnen. Und das ist, da ist halt total viel Wahrheit dran, so, ne? Und ich habe mich auch gefragt, ja, stimmt, ja, warum gibt's, also, das ist ja das einzige Positive, was man noch aus diesen Menschen oder aus dieser Situation, dass es Betroffene überhaupt gibt, ziehen kann, dass die einem sagen können, was falsch gelaufen ist und was hätte besser laufen können, sowohl präventiv als auch danach. Du merkst, ich bin frustriert,
also
was das Thema angeht. Sehr frustriert sogar.
Ja, das glaube ich dir auch. Das glaube ich dir auch und ich glaube, wie gesagt, es ist die absolute Lösung, da auf sich auf Augenhöhe zu begegnen. Wir werden unabhängig davon, werden wir jetzt noch ein paar Anlaufstellen in den Shownotes markieren für Leute, die das vielleicht weiterleiten wollen, für Leute, die jemanden kennen, der betroffen ist. Schaut in die Shownotes vorbei, da findet ihr alles und ein paar Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr das braucht. Und bitte nicht davor scheuen. Das ist das Allerwichtigste. Jonito, unabhängig davon, immer schwere Themen hier im Podcast aufzugreifen, habe ich auch noch eine kleine Frage für einen Freund, die auch ein bisschen mit unserer Hookline von heute zu tun hat.
Oh, okay. Jo, Rainer.
Bis gleich. You've got something in line out there. No need to pretend. Ask me what you like. I really don't care, 'cause you're asking for a friend. Jonito, eine kleine Frage.
Jo.
Es gibt ja Menschen auf diesem Planeten, die sind unfassbar reich. Wir haben so viel Geld, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Das ist
jetzt bin ich
absolut
gespannt.
Absurd. Und um deine Vorstellungskraft ein bisschen anzuregen, habe ich dir heute eine kleine Frage mitgebracht, inspiriert von einem kleinen Video, das ich online gesehen habe. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen 1 Million und 1 Milliarde?
Was der Unterschied zwischen 1 Million und 1 Milliarde ist? 999 Milliarden? Millionen?
Milliarden? Oje, Johnny Tamäuschen.
Millionen.
Ich glaube tatsächlich, dass viele Leute überhaupt gar keine Vorstellung haben, was so richtig der Unterschied ist davon. Und in diesem Video werden verschiedene Dinge benannt und als Beispiel gesagt. Und jetzt halte ich fest, Alter, es wird dich vom Stuhl hauen, Mäuschen. 1 Million Sekunden sind 11 Tage.
Mhm.
1 Milliarde Sekunden sind dafür, was schätzt du?
Boah, das könnte man, wenn man gut in Mathe wäre, jetzt ausrechnen. 11 Tage.
1 Million Sekunden sind 11 Tage. 1 Milliarde Sekunden, was denkst du?
Wahrscheinlich sowas um die 10 Jahre oder so.
32 Jahre.
32? Wahnsinn.
Alter, das ist so krank.
Crazy.
Wenn du 5.000 Euro erhalten würdest, jeden Tag, hättest du 1 Million Euro in ungefähr 6 Monaten. Mhm. Was meinst du, wenn du 5.000 Euro am Tag bekommen würdest, wie lange du bräuchtest, um 1 Milliarde Euro zu bekommen?
Ich kann nur scheiße aussehen jetzt. am Tag. Mh. 32 Jahre.
Es ist so krank. 547 Jahre.
Oh, Digga.
Alter, das ist so krank. Du kriegst für 547 Jahre jeden Tag 5000 Euro.
Ja, unfassbar.
Das ist so krank. Und jetzt gibt's ja quasi den reichsten Menschen auf dem Planeten, ne? Elon Musk.
Ja, ja.
Der hat geschätzt ungefähr 180 Milliarden Dollar.
Ja, dämlich.
Alter, wenn ich dir jetzt jeden Tag einfach 100 fucking 1000 Dollar am Tag geben würde, was meinst du, wie lange du bräuchtest, um so viel zu haben wie Elon Musk? Du kriegst 100.000 am Tag.
Ja, aber, ja.
Schätz einfach mal.
Ja, 100 Jahre.
Alter, du bräuchtest einfach fucking 5.000 Jahre.
Oh Mann.
5 fucking 1.000. Das ist wie, als hättest du 100.000 Dollar bekommen, 3.000 vor Christus. Hätte jemand 3.000 vor Christus angefangen, dir 100.000 Dollar am Tag zu geben, wärst du jetzt so reich mittlerweile wie Elon Musk.
Ja.
Es ist so absurd, Alter.
Elon, schieb mal einen Taui.
Fucking bevor die Pyramiden gebaut wurden.
Schieb mal einen Taui rüber, Alter.
hat dir jemand 100.000 am Tag überwiesen und du wärst jetzt gerade erstmal da, wo Elon Musk ist, Alter. Das ist so eine absurde Zahl. Und diese Dinge haben mich einfach die Woche komplett weggehauen, Alter. Die haben mich weggefegt. Und parallel also dazu
so, habe ich dafür ein Arschloch zu sein, wäre es mir auch nicht wert.
Ich muss echt sagen, parallel dazu gibt es noch eine Website, die ich entdeckt habe, nämlich Spend Bill Gates' Money. Und da könnt ihr quasi, die Zahl ist immer nicht so ganz aktuell, aber man kann da quasi, da wird die obere Zahl angezeigt, ich glaube es sind, keine Ahnung, 100 Milliarden oder so. Und dann kannst du dir auf der Website so imaginär verschiedene Dinge davon kaufen, so Stadien oder NFL-Teams oder so. Und du siehst einfach, wie das Geld einfach schon auch weniger wird, aber es macht einfach keinen Unterschied, nachdem du 5 Stadien, 80 NFL-Teams, 80 Lamborghinis und 7 Mega-Yachten gekauft hast, macht's absolut keinen Unterschied in diesem absurden Betrag, Alter.
Ja, Wahnsinn.
Und die will ich auch noch in den Shownotes verlinken. Und da bin ich echt, ich bin so sauer geworden einfach. Ich kann's nicht verstehen, warum so eine Gesellschaft, wie wir es heutzutage sind, sowas auch noch akzeptieren kann, ey. Dass Leute so unfassbar viel Geld haben, ey, und andere Leute, die allermeisten, so muss man auch mal sagen, am absoluten Hungertuch nagen und einfach nicht wissen, wie sie den nächsten Tag überwinden sollen. Und also, bin da immer so hart aufgeregt, das kotzt mich immer richtig, jeden Tag richtig hart an.
Ja, das verstehe ich auch.
Ich verstehe es
auch. Aber ich sag mal so, mal gucken, wie lange noch. Mal gucken, wie lange wir noch in dem System, das wir so kennen, keine Ahnung, ich will jetzt auch keine Umsturzfantasien oder so hier schüren.
Ich hatte auch tatsächlich gelesen, dass der Kapitalismus auch so eine richtig geile Deadline hat, die einfach absolut überschaubar ist. Ich glaube 15 Jahre oder so, wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher.
Und ja, dann du, ist das System glaube, einfach ausgereizt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch 15 Jahre dauert. Also.
Ist dir das noch zu lang?
Ich kann mir vorstellen, dass das schneller geht. Also, dass in den nächsten 15 Jahren irgendwas Maßgebliches passieren wird, was unser aller Leben, also das klingt, ich meine jetzt gar nicht mal unbedingt negativ, ne? Aber dass das, was wir, wie wir es kennen, maßgeblich verändern wird, das glaube ich schon. Kann ich mir schon vorstellen.
Ja, gut, das glaube ich auch.
Also,
das
weil, kann ich mir gut vorstellen. Weil offensichtlich kann es so nicht weitergehen. Und spätestens wenn halt wirklich an manchen Punkten der Erde es unbewohnbar wird, werden sich so viele Menschen in welche Richtung auch immer unterwegs machen, dass sich Dinge verändern werden müssen. Kannst ja gar nichts dran ändern. Und das heißt auch gar nicht, dass es schlecht sein muss.
Ich bin auch richtig gespannt, wie die Gesellschaft das irgendwie mit dem umgehen will oder das auffangen möchte. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen.
Ja. Aber ich würde sagen, das Thema machen wir jetzt nicht nochmal auf.
Nee, das Thema ist ein Thema für später, weil da habe ich auch richtig Bock drauf, muss ich sagen. Ich habe nämlich letztens erst ein Buch gelesen, was auch so unfassbar eye-opening war, wo ich mir dachte, Alter, das war wirklich der absolute Wahnsinn, kann ich jetzt schon empfehlen. Von Rüdiger Bregemann hieß der, glaube ich. Der Schriftsteller hat ein Buch zum bedingungslosen Grundeinkommen. Alter, was ist denn heute mit diesen Wortsalaten los? Oh, ganz schlimm. Genau, Utopien für Realisten heißt das Buch, ja, glaube ich.
Ehrlich.
Und er arbeitet mit ganz vielen gesellschaftlichen, soziologischen Studien und so. Und führt da sehr viele, sehr sinnvolle Dinge auf, finde ich zumindest. Genau. Und da habe ich auch richtig Bock drauf, mal mit dir drüber zu quatschen, Mäuschen.
Ja, gerne doch.
Ey, Jonito, hast du jetzt noch eine Kategorie oder wollen wir jetzt schon abrappen?
Ja, ich hätte tatsächlich noch ein gefährliches Halbwissen, aber ich würde das einfach noch eine Woche verschieben. Ich habe das ja letzte Woche schon verschoben.
Passt nicht.
Aber ja, nee, es ist einfach ein Hate-Kommentar, den ich sehr witzig finde, weil er so dämlich ist, Alter.
Aber Hate-Kommentare passen doch heute zur Hookline, Alter.
Na gut, aber das dürfen wir jetzt nicht groß noch aufmachen, das Thema.
Gut, machen wir nicht. Ich sag nur zwei Sätze dazu. Ich verspreche es.
Okay, mach mal so.
Gut,
mach
hier gefährliches Halbwissen. Bis gleich.
Das ist gefährliches Halbwissen. Einfach aus der kalten Hose. Das ist gefährliches Halbwissen. Doch bei Hooklines wird sich ausgezogen.
Sag an, Johnny, doch.
Also. Der hier geht an meine ganzen Fundi-Freunde aus dem christlichen Spektrum, weil es ist natürlich aus dieser Ecke ein Hate-Kommentar, der unter dem AfD-Video, was ich gemacht habe, warum Christen keine AfD wählen sollten, entdeckt habe. Und also das war mir wirklich sowas von zu doof, dass ich, also ich gehe oft ja ins Gespräch und so, aber hier habe ich einfach gesagt, also den Vergleich hast du jetzt wirklich nicht gezogen. Genau, ich lese ihn einfach mal vor und ihr könnt euch ein Bild, ich werde ihn einfach so stehen lassen. Und ihr könnt euch einfach selber dann ein Bild davon machen. Du sprichst vom Völkermord und vergisst die hunderttausendfachen Abtreibungen in Deutschland, was nichts anderes als das Töten von kleinen unschuldigen Babys im Bauch ihrer Mutter ist. Was meinst du, was Jesus dazu gesagt? Also wo ist der Unterschied zwischen den menschenfeindlichen Rechten und den Linken, die Abtreibung aktuell zulassen oder sogar unterstützen?
Zitat Ende.
Das ist wirklich... Oh.
Oh je.
Der tut weh, ne?
Oh je. Ja, ich würde sagen, da gibt es einen sehr großen Unterschied. Mäuschen.
Da gibt es
einen sehr großen Unterschied. Aber es, sehr, ich habe dir versprochen, ich werde nicht so viel drauf eingehen. Es gibt viele sehr große Unterschiede. Umso länger man darüber nachdenkt, umso, ja. umso größer oh ja. werden, umso mehr fallen ein.
Oh ja.
Oh Gott,
also
Leute.
Also dieses ganze Thema Abtreibung machen wir jetzt nicht auf. Da können wir ein anderes Mal drüber reden. Aber Leute, falls du jemals überlegt hattest, diesen Vergleich mal irgendwo anzubringen, einfach lassen. Einfach lassen.
Einfach lassen, mach's nicht.
Man kann nur scheiße dabei aussehen, weil... Nee. Das, was Eddie sagt.
Das, was Eddie sagt. Alter Vater. Ja, Guck mal, da kriegt sogar mein Hund schon Aggression, Alter. So schließen wir jetzt auch die Folge ab. Ich bin richtig aggro. Du bist richtig aggro. Wir haben gerade nochmal einen schönen Hate-Kommentar abgelassen und mein Hund hat auch gar keinen Bock mehr, ey.
Ja, also was mir aber trotzdem dazu wichtig ist zu sagen, das bedeutet nicht, dass man das ganze Thema Abtreibung in welche Richtung auch immer einfach undifferenziert eine Meinung rausballern sollte, weil das geht auch immer schief. Aber den Vergleich zu ziehen, halte ich wirklich für so dämlich, wie ich selten was gesehen habe. Ja.
Ja, wir diskutieren über das Thema nochmal an einer anderen Stelle, Johnny. Doch. Ja,
da befürchte ich jetzt schon einen Shitstorm. Aber hast du eigentlich Feedback zur letzten Folge bekommen?
Ja, ich muss sagen, ich habe sehr gutes Feedback dazu bekommen. Vor allem das Ende haben mir 2-3 Leute geschrieben, oh, ja. Fanden sie richtig gut.
Ja, ging mir auch so.
Ja, und also Dankeschön, ihr Lieben.
Da haben wir uns
genau, mir wurde tatsächlich auch von verschiedenen Stellen noch die Studie. Ja, mir wurde von verschiedenen Stellen die Studie auch nochmal geschickt, deswegen auch die Hookline heute. Und die Leute haben sich einfach gewünscht, dass wir das nochmal ansprechen, beziehungsweise ich das mit dir diskutiere, weil offensichtlich ist unser Dialog diesbezüglich interessant für manche Leute.
Ja klar, ist ja interessant.
Und deswegen, liebe Grüße, ja. Mama.
Also, liebe Grüße, Mama. Hat deine Mutter sich das gewünscht oder was?
Nein, nicht meine Mama. Also. Meine Mama hört uns, glaube ich, gar nicht. Die ist da raus.
Nee, ist
auch kann so. Überhaupt das Konzept Podcast ist, glaube ich, für sie komplett uninteressant. Einfach zu hören, wie sich Leute einfach eine Stunde lang unterhalten.
Alright, mein Lieber. Ich glaube, wir werden gerade richtig langweilig zuzuhören.
Ich glaube, ich kann mir meine Mutter gar nicht vorstellen, wie sie einfach eine Stunde lang Podcast hört. Oh Gott.
Ja.
Hören eure Eltern Podcast? Hört deine Mama einen Podcast? Nee,
meine Mutter hat die ersten Folgen gehört und hat irgendwann gesagt, so, jetzt ist es mir zu doof. Das Gesammeln kann ich mir nicht mehr reinziehen.
Das ist kein Konzept für ältere Menschen, glaube ich. Das ist, glaube ich, die sehen da den Sinn nicht drin. Und viele Leute unserer Generation sehen den Sinn auch nicht da drin.
Ja.
So, mein Lieber, dann würde ich sagen, wir müssen noch ein paar Songs auf die Playlist packen.
So sieht das nämlich aus. Soll ich mal anfangen?
Ja, mach mal.
Alright. Mir ist in der letzten Woche ein Song irgendwie wichtig geworden nochmal, weil ich ein Interview mit einer alten Frau gesehen habe, die den Holocaust noch miterlebt hat, wo wir mal wieder beim Thema wären. Und daraufhin habe ich mich an den Song erinnert, der Weiße Fahnen heißt, von Silbermond. Nicht, dass Silbermond jetzt meine Lieblingsband wäre, aber ich finde den Song tatsächlich sehr, sehr geil. Und deswegen liebe Grüße an die KollegInnen und würde den Song gerne auf die Playlist packen, Leute.
Sie. Steffi habe ich auch mal zufällig auf einem Konzert, ich glaube von damals Askier oder so, in Berlin getroffen. Haben wir nochmal kurz gequatscht. Ja, sehr nette Frau.
Ja, glaube ich.
Ist mir gerade so einfach ins Gehirn gesprungen. Dann würde ich nämlich von einem befreundeten Künstler einen Song auf die Playlist packen, den ich auch schon in meine Story geteilt habe. Let You Know von Sorin, ein Künstler aus meiner Gegend, den ich sehr feiere, muss ich sagen. Seine Mucke berührt mich immer sehr, ist sehr moody, finde ich. Wenn ihr ihn hört, dann hört euch gerne mehrere Sachen an, dann versteht ihr so ein bisschen das Konzept und den Style und so, und ich muss sagen, ich feier's sehr. Für melancholische Momente genau das Richtige.
Schön. Liebe Grüße an
Sorin. Geile Stimme auch.
Sorin.
Geile Produktion auch. Mega.
Sorin,
ja.
Sorin.
Mit Tierisch.
Okay. Alles klar. Liebe Grüße an den Kollegen und André. Es war mir eine Ehre, wenn auch mit Startschwierigkeiten. Ich hab dich lieb.
Start- und Endschwierigkeiten, wollen wir auch mal ehrlich sagen, ey.
Ja, aber nicht zwischen uns.
Da muss man sich so ehrlich machen. Oh je. Genau, an die Kirchenmitglieder und Mitgliederinnen, verändert euch.
Nee, halt, stopp. Das kann ich jetzt nicht so undifferenziert stehen lassen. An die Kirche, veränder dich.
An die Kirche. Ja, die Kirche besteht ja größtenteils aus ihren Mitgliedern.
Ja, aber das Hauptproblem liegt im Systematischen, nicht an den Mitgliedern.
Ja, wir haben sehr viele systemische Probleme. Ja.
Wobei auch die Mitglieder sich sagen lassen müssen, dass sie nicht so harmoniebedürftig sein sollten und dürfen.
Ja, genau.
Und das Konzept der Nächstenliebe durchaus auch was mit Konflikten zu tun hat bei Zeiten. Genau.
Richtig so.
Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Freunde, es war eine schöne Woche. Bis nächsten
Donnerstag. Sag lieben Gruß an Benny.
Mach ich. Und ich denke mal,
und ich gebe mir Mühe, das nächste Mal keine Triefnase mehr in diesem Podcast zu haben, ey.
Ich fand's gar nicht so schlimm.
Hat mich ja selber genervt.
Alright, Freunde. Habt eine gute Zeit. Gute Woche euch. Bis dann. Küsschen aufs Nüsschen.
Bis nächsten Donnerstag.
Tschüss.
Ciao, Kakao.
Bis gleich. 1, 2, 3.